Hi und herzlich willkommen. Aber bevor es jetzt in die Folge geht, habe ich noch was ganz Besonderes und Einmaliges für dich. Nämlich Gesundheit einmal anders. Meine Rezeptfrei-Tour steht ja jetzt an. Ein Erlebnis, das deine Sicht auf Gesundheit nachhaltig verändern könnte. Komm zu meiner Tour und erlebe einen Abend mit mir live. Oder schenke jemandem ein Ticket, der noch mehr Gesundheit vertragen könnte. Oder sich für Gesundheit interessiert oder mit dem du vielleicht gemeinsam vorbeikommen magst. Wir entlarven Mythen rund um Gesundheit und Medizin, lüften ärztliches Geheimwissen. Ich nehme dich mit behind the scenes. Ich gebe dir jede Menge praktische Tipps und Werkzeuge an die Hand, mit denen du wirklich direkt leichter und gesünder leben kannst. Du wirst den Abend nicht so schnell vergessen. Egal, ob du medizinischer Laie bist, Profi, Kollege oder Biohacker oder alles zusammen. Dieser Abend ist für alle, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen wollen. Kein Fachchinesisch, sondern ehrliches Wissen, das dich wirklich weiterbringt. Aha-Momente, hilfreiche Tricks, die dich wirklich gesünder machen können. Tickets gibt's an allen üblichen Vorverkaufsstellen oder unter www.hesen-konzerte.de. hesen-konzerte.de. Alle Infos, den Weg zu den Tickets findest du aber auch wie immer in meinen Shownotes. Und dieses Bühnenprogramm wird es nur einmal geben, nur in 2025. Sei dabei und ich verspreche dir einen Abend, den du so noch nicht erlebt hast. Und jetzt aber rein in die Folge. Jetzt hast du so im Nebensatz die Smoothies erwähnt. Die sind ja auch aus meiner Sicht wieder ein ganz großer Hype und auch dieses Saftfasten ist jetzt wieder total angesagt. Was sagst du denn grundsätzlich? Sind Smoothies super gesund oder eine Katastrophe oder irgendwas dazwischen?
Ich würde sagen, es kommt darauf an. Das ist ja so die
Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und heute habe ich mir wieder Verstärkung geholt. Doppelte Frauenpower. Und zwar geht's gegen Ernährungsmythen. Ich kann es nämlich nicht mehr hören. Cordelia, ich habe auf TikTok gesehen, Bananen sind giftig wegen Fruchtzucker. Cordelia auf Instagram hat ein Vitamin-D-Experte gesagt und so weiter und so fort. Und ich bin ja nur Ärztin, Orthopädin. Damit ihr hier von doppelter Seite einmal richtig wirklich die Mythen gebastelt bekommen sollt, habe ich mir Laura eingeladen. Laura Merten von Satte Sache. Laura, herzlich willkommen. Bei Gesundheit kannst du lernen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Cordelia. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, hier jetzt mit dir ein paar Mythen zu debunken, weil genau das Problem, was du gerade beschrieben hast, kenne ich nur zu gut von mir.
Ja, mega. Das finde ich super. Und Leute, haltet euch fest. Laura ist nämlich nicht irgendwer. Laura hat selber einen höchst erfolgreichen Podcast. Sagte, super. Ich höre den schon ganz lange. Und sie ist studierte Ökotrophologin. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und erfolgreiche Buchautorin. Außerdem schreibt sie Artikel, Blogs und hat jede Menge fundierte wissenschaftliche Quellen. Das heißt, bei Laura bekommst du evidenzbasierte Informationen, nicht so ein, wie ich das so locker sagen darf, ja, so ein TikTok-Quatsch, wo du dann hinterher völlig verunsichert bist. Sie hat eine große Community, die Laura sehr vertraut und das zu Recht, wie ich meine, weil sie nämlich weiß, wovon sie spricht. Zum Beispiel in ihrem Podcast Satte Sache behandelt sie aktuelle Ernährungsthemen, lädt immer auch mal wieder spannende Experten ein und unter dem Motto mehr Wissen, besser Essen kann sie super kompliziert klingende Ernährungswissenschaft in total einfache, anwendbare Alltagssprache umsetzen, sodass du halt wirklich weißt, wie geht das, wie setze ich um und alle Vorteile für dich nutzen kann. Und deswegen bist du für mich der perfekte Match heute. Nochmal, Laura, herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank und vor allem auch für die Vorstellung. Du hast jetzt da ja die wichtigsten Sachen auf jeden Fall genannt und danke für das ganze Lob. Das ja geht runter wie Butter und die Butter werden bestimmt nachher auch nochmal ansprechen,
wo wir
gerade beim Thema sind. Ja.
Butter aber, und ja, Öl müssen wir unbedingt machen.
Ja, auf jeden, vielen Fall. Aber ich freue mich sehr, in deinem Podcast zu sein und ich freue mich auch schon drauf, wenn wir das Interview für meinen Podcast aufnehmen. Das kommt ja dann einen Tag später, aber ich würde sagen, wir starten direkt mal mit den Mythen, damit ja wir das so schnell wie möglich aus der Welt schaffen können.
Ja, super. Also als du gerade sagtest, es geht runter wie Butter, habe ich direkt gedacht, so Fette, da müssen wir auf jeden Fall heute drüber sprechen. Aber was noch aus meiner Sicht viel präsenter ist und das oder das triggert mich halt selber am allermeisten, ist, wenn Leute zu mir kommen oder Menschen mir schreiben, darf ich jetzt kein Obst mehr essen? Obst soll ja wahnsinnig ungesund sein, da ist ja Zucker drin.
Mhm. Ja, kann ich absolut verstehen. Habe ich auch schon oft die Frage bekommen. Ich glaube, es gibt ja viele, die Low Carb bewerben und auch sagen, dass Obst direkt schlecht ist. Also jetzt nicht nur die Weißmehlprodukte, die ja wirklich in großen Maßen schlecht sind, sondern eben dann alle Kohlenhydrate, die es gibt, über einen Haufen scheren und vor allem Zucker. Und ich finde, da muss man so ein bisschen die Basics noch mit reinbringen, weil ich glaube, vielen ist vielleicht gar nicht so klar, welche Zuckerarten es gibt, welche sind denn jetzt wirklich bedenklich oder welche kann ich bedenkenlos zu mir nehmen. Wenn du magst, kann ich da kurz mal so einen Überblick geben.
Das wäre super, weil das habe ich nämlich auch oft. Ich sage dem Patienten was und er sagt, nee, passt für mich nicht, ich esse keine Kohlenhydrate. Und ich denke immer, wieso soll man denn jetzt eine Gruppe, also Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße, komplett verteufeln? Das halte ich für nicht richtig. Ich finde viel wichtiger die Unterscheidung, was sind denn Kohlenhydrate und gibt es gesunde und ungesunde? Gibt es nämlich. Aber bitte nimm uns mit.
Ja, gerne. Also wir haben ja zum einen Einfachzucker, das heißt Monosaccharide, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Dann gibt es die Zweifachzucker und dann gibt es auch noch Mehrfachzucker. Und bei den Einfachzuckern gibt es auch drei unterschiedliche. Das bedeutet, dass diese Einfachzucker immer nur aus einer Zuckerform bestehen. Bei Zweifachzucker kann man sich ja denken, da kommen dann zwei Zucker ins Spiel, aber da kommen wir gleich dazu. Wir haben bei den Einfachzuckern erstmal diese typische Glucose, also der Traubenzucker, die man ja sehr, sehr gut kennt. Ich habe zum Beispiel damals Traubenzucker in der Schule gerne mal gegessen.
Ich auch.
Von der Prüfung. Ja,
genau,
ja, das ist so der Klausur. Klassiker. So der Klassiker, weil das eben super schnell im Blut aufgenommen wird und dir dann so einen Energiekick gibt und es eben auch die Hauptenergiequelle für den Körper ist. Dass das super ist, hat nicht immer nur was damit zu tun, da kommen wir gleich drauf, aber dann hätten wir noch Fructose, also den Fruchtzucker. Und der wird ja auch immer weiter verteufelt, ne, weil der ist ja eben auch in Früchten enthalten. Und da ist eben der Unterschied zu Glucose, dass Fructose über die Leber verarbeitet wird. Und als drittes wäre dann noch Galaktose. Das ist nämlich ein Bestandteil von Milchzucker und kommt dementsprechend auch in Milchprodukten vor. Und jetzt hätten wir zum einen Glucose, ist auch eine Hauptenergiequelle für den Körper, aber bei übermäßigem Konsum kann das dann auch in Richtung Insulinresistenz gehen, bei Fructose in großen Mengen und vor allem, wenn wir jetzt von isolierter Fructose sprechen oder auch in Fruchtsäften beispielsweise, kann dann eher in Richtung Fettleber gehen, weil ja das eben über die Leber abgebaut wird. Und bei den Zweifachzuckern, den sogenannten Disacchariden, haben wir eben, den ich ja gerade schon angesprochen habe, Milchzucker, also die Laktose. Und die besteht nämlich aus der Galaktose und auch der Glucose. Der typische Haushaltszucker, also diese Saccharose, die besteht aus Glucose und Fructose. Das ist dann dieses typische Zuckerrohrsaft oder Zuckerrübensirup, den man ja kennt. Und wir haben noch den Malzzucker, das ist die sogenannte Maltose. Und die besteht aus zwei Glucosemolekülen. Und die findet man dann zum Beispiel in Bier oder Getreide. Und wenn wir uns jetzt die Saccharose anschauen, also diesen normalen Haushaltszucker, kann man sagen, dass der gesundheitlich problematisch ist, weil er auf jeden Fall super schnell ins Blut geht und den Blutzuckerspiegel enorm erhöht und da der Körper irgendwann gar nicht mehr so richtig weiß, was er eigentlich machen soll, weil das super schnell alles geht und wenn das oft passiert, ist das einfach überfordernd und wenn man jetzt zum Beispiel Laktose nicht verträgt, dann zum Beispiel das Enzym Laktase, das das Ganze verdaut nicht hat, dann ist es natürlich logisch, wenn man das konsumiert in Form von Milchprodukten, dass das dann auch sowas wie Verdauungsbeschwerden auslösen kann.
So, da, nur ganz kurz für die Hörer. Jeder hat schon mal gehört, dass so weißer, raffinierter Zucker ungesund ist. Also ein Grund ist, ne, hast du gerade gesagt, geht schnell ins Blut, macht eine Blutzuckerspitze, ruft eine Insulinspitze als Reaktion hervor und kann, wenn du es übermäßig machst, auch in einen Diabetes führen, richtig?
Mhm. Genau, also das heißt natürlich nicht, wenn man jetzt ab und zu ein Stück Kuchen isst, dass man direkt Gefahr läuft, eine Insulinresistenz zu bekommen. Aber hier geht's vor allem eben um den langfristigen Konsum, wenn das jetzt jeden Tag ist und vor allem der zugesetzte Zucker, ne? Also dieser versteckte ist meistens das Problem. Jetzt nicht, dass man sagt, ich mache mir jetzt einen Teelöffel Zucker in meinen Kaffee. Wenn es nur dabei bleiben würde, wäre das nicht problematisch, sondern einfach diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel, die wir essen. in denen dieser Zucker versteckt ist und sogar in den meisten Fällen mehr, als man denkt. Also da lohnt es sich auch mal, auf die Verpackung zu schauen. Zum Beispiel ganz Klassiker ist Ketchup. Da denkt man ja eigentlich nicht, dass da Zucker drin ist, aber in vielen Fällen ist dann Haufen Zucker drin.
Ja, dann, oder in sauren Gurken ist Zucker. Das hat mich umgehauen, als ich das erste Mal gesehen habe.
Genau, das ist ja meistens zum Konservieren in dem Fall. Aber das geht ja logischerweise auch in die Gurke über. Also ist jetzt nicht so, wenn man das Wasser wegschüttet, dass keine Zucker mehr vorhanden ist. Aber ja, das ist oft in Sachen drin, in denen man es vielleicht gar nicht vermutet.
Und jetzt halten wir fest, also dieser Haushaltszucker, dieser raffinierte weiße Zucker ist ungesund. Oder in hohen Maßen oder regelmäßig zu sich genommen ungesund. Und was ist mit meinem Obst? Da ist ja Fruchtzucker drin.
Genau, da ist Fruchtzucker drin, aber da ist nämlich auch Mehrfachzucker drin. Zum Beispiel Ballaststoffe wie Inulin. Und das ist eben, oder Zellulose beispielsweise auch, und das ist in Obst drin, in ganzem Obst. Und vor allem bei Äpfel, wenn wir jetzt da bleiben, das ist ja so der Klassiker. Bei anderen Obstsorten auch, vor allem in der Schale. Und man muss natürlich bedenken, dass in Äpfeln selbst ist ja auch noch ein Haufen Wasser drin. Also bei zum Beispiel Säften oder bei Smoothies, jetzt nicht ganz so stark, aber gerade bei Säften, die am allerbesten noch hoch pasteurisiert sind, also erhitzt wurden zum Beispiel, ist eben das alles nicht mehr gegeben. Da wird das Wasser entzogen, da wird die Schale entfernt. Da wird zum Beispiel dann das Ganze natürlich auch konzentriert. Es gibt ja auch sowas wie Agavendicksaft. Da sagen ja auch viele, oh, das ist voll gesund. Aber ist es halt nicht, weil das ist pure Fructose im Prinzip. Und das alles kann man nicht mit dem normalen, sage ich jetzt mal, ganzen Obst vergleichen, weil, wie gesagt, nicht nur Fructose, sondern auch Mehrfachzucker in Form von Ballaststoffen. Zusätzlich super viele Vitamine und Mineralstoffe und Spurenelemente, die meistens auch entfernt sind, wenn man das in Form von Saft oder Smoothies teilweise trinkt. Und auch ganz klar, dass noch der Wassergehalt ist. Und dementsprechend, weil eben so viele Ballaststoffe noch drin sind, zum einen steigt der Blutzuckerspiegel nicht ganz so krass. Und zum anderen ist es ja auch so, dass der Körper die ganzen Mineralstoffe, Vitamine und so aufnimmt und das Ganze als Kombi wirkt im Körper nochmal anders, als wenn man jetzt einen Saft trinkt.
Ach, Gott sei Dank. Sehr gut. Schön, dass du es gesagt hast. Also, Obst ist gesund. Ja, dieses Obst macht dick, Obst ist ungesund, halte ich für kompletten Blödsinn. Und das Wichtige ist, dass diese so sehr polarisierenden, angstmachenden Sprüche, Aussagen, die werden ja nicht gemacht, um Menschen Gesundheit beizubringen, sondern damit die Videos geguckt werden, damit man selber Sichtbarkeit und Follower bekommt. Also Vorsicht, lieber Hörer, du wirst vielleicht manipuliert und missbraucht und es geht gar nicht um deine Gesundheit. Und die Natur macht das schon, sage ich immer. Es ist vom lieben Gott ja kein Zufall, dass Obst und Gemüse so gewachsen ist, wie es gewachsen ist. Seit Jahrhunderttausenden kennt unser Körper das und kann das verdauen. Problematisch wird es, wenn wir anfangen, Sachen zu verändern, wie zum Beispiel den Agavendicksaft. Den finde ich immer noch besser als Haushaltszucker übrigens. Aber man muss ihn einsetzen wie reinen Zucker. Also es ist kein gesundes Lebensmittel, sondern es ist ein Zucker, den man da vielleicht benutzen kann zum Süßen. Aber der ist so nicht gewachsen. Und aber Äpfel, Bananen, Birnen, alles an Obst und Gemüse hat ja nebenbei noch so viele andere Stoffe, wie Laura gerade gesagt hat, unter anderem Ballaststoffe und vieles mehr. Da wird es sehr schwierig, sich selber dick und fett in Übergewicht zu fressen mit Obst und Gemüse. Das ist gar nicht so leicht.
Das stimmt, ja. Und was natürlich bei Kohlenhydrate, wenn wir jetzt nicht nur beim Obst bleiben, auch ein riesengroßer Unterschied ist, ist, ob das jetzt ein Weißmehlprodukt ist, dem alles außer das Kohlenhydrat an sich entzogen wurde, gefühlt, oder vielleicht so die Makronährstoffe noch drin sind, aber also Fette, Kohlenhydrate, Proteine, aber diese ganzen Mikronährstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, die sind halt da so gut wie gar nicht mehr enthalten. Und das ist ja das, was wir vor allem brauchen. Also wir brauchen zum einen natürlich die Energie in Form von den Makronährstoffen, aber wir brauchen auch die kleinen Helferchen, weil ohne die ist das Ganze auch nicht so toll. Wir können zwar überleben, aber letztendlich ist halt die Frage, wie. Und deshalb ist auf jeden Fall Kohlenhydrate mit vielen Ballaststoffen, also komplexen Kohlenhydraten vor allem, auf jeden Fall was, was man nicht aus seiner Ernährung streichen sollte. Und das gilt eben auch für ganzes Obst.
Mach mal ein Beispiel für gesunde, gute Kohlenhydrate. Was stelle ich mir da vor?
Also auf jeden Fall jegliche Vollkornprodukte. Ich empfehle zudem auch Bio, weil eben dann auch die Getreidesorten nicht verunreinigt sind. Das ist meiner Meinung nach, gerade wenn man zum Beispiel die Schale mit isst, was ja, ja bei dem Vollkornprodukt der Fall ist, sollte man da auf jeden Fall auf Bio achten, wenn möglich. Was auch super gut ist, sind Hülsenfrüchte. Die sind zudem auch noch eine super Proteinquelle. Auf jeden Fall auch super gesunde Kohlenhydrate. Dann ganz klar alles Mögliche an Gemüse. Und das sind so, würde ich sagen, die Hauptkohlenhydratquellen, die man, oder zum Beispiel auch Kartoffeln, Süßkartoffeln, wenn wir uns jetzt zum Beispiel neben den Ballaststoffen noch Stärke, was ja auch ein Mehrfachzucker ist, anschauen, da hat man auf jeden Fall langfristige Energie. Man hat jetzt nicht diese Blutzuckerspitzen, nach denen man dann wieder in so ein Foodkoma fällt, sondern ist wirklich lange gesättigt und auch sehr angenehm.
Ja, super. Und bitte mach mal ein Beispiel für ungesunde Kohlenhydrate.
Ja, also ungesunde Kohlenhydrate sind diese typischen Weißmehlprodukte, also Weißmehl, Weizenbrötchen oder Brot. Man sollte jetzt auch, wenn man zum Beispiel Nudeln isst, auch nicht immer die Weißmehlvariante wählen, sondern eher Vollkorn. Ganz klar diese zugesetzten Zucker in Softdrinks, in Müslis, in Riegeln, in Gummibärchen sowieso. Und da kann man auf jeden Fall eigentlich bei fast allen Sachen, selbst wenn man selber was backt oder so, kann man sich einfach für die Vollkornvariante entscheiden. Ist gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt, und schmeckt auch gut. Und deshalb, ja, sollte man diese Art von ungesunden Kohlenhydraten auf jeden Fall sehr stark reduzieren.
Ja, super. Vielen Dank. Also, Bananen könnt ihr essen. Alles an Obst und Gemüse bitte essen und auch reichlich. Und wenn Korn, dann Vollkorn. Und ich bin ganz großer Fan von Hülsenfrüchten. Verträgt vielleicht nicht jeder so gut. Habe ich eine Podcast-Folge zu aufgenommen mit der Andrea Sokol. Ganz viele tolle, einfache Tipps, wie man Hülsenfrüchte doch sehr viel besser vertragen kann und wie man sie einfach zubereiten kann, dass sie viele, viele Vorteile bieten, ohne die Nachteile, zum Beispiel Blähungen zu machen und sowas. Vielleicht hörst du dir die Folge nochmal an. Ich mache es euch unten als Hörempfehlung einmal in die Shownotes. Laura, jetzt hast du so im Nebensatz die Smoothies erwähnt. Die sind ja auch aus meiner Sicht wieder ein ganz großer Hype und auch dieses Saftfasten ist jetzt wieder total angesagt. Mhm. Also um diese Zeit jetzt hier, jetzt geht Karneval los und danach kommt die Fastenzeit. Da hat man wieder viel mit Fasten und Smoothie-Saftfasten zu tun. Was sagst du denn grundsätzlich? Sind Smoothies super, super gesund oder eine Katastrophe oder irgendwas dazwischen?
Ich würde sagen, es kommt darauf an. Das ist ja so die Klassiker-Antwort. Aber eher, also ich würde sagen, eher in der Mitte bis schlecht, würde ich die jetzt persönlich einordnen. Und das Hauptproblem ist, dass viele Unternehmen, die solche Saftkuren anbieten, zum einen sind die arschteuer. wirklich, also das Hölle, ist komplett absurd, diese Preise. Es sind irgendwie für eine Woche Saftfasten über 100 Euro, denke ich mir, was soll das so? Also das scheint für mich einfach nur Geldmacherei zu sein. Da kann ich mir einen Safter kaufen und das Obst dafür, weißt du?
Du kannst du aber 3 Monate davon Smoothies machen und nicht eine Woche.
Genau. Zum einen Smoothies sehe ich noch als besser im Vergleich zu Säften, ehrlich gesagt, weil bei Smoothies machst du halt das ganze Obst rein. Und bei Säften wird ja, wie ich eben gesagt habe, auch schon die Schale und sowas entfernt, ne? Und da geht ja auch schon einiges verloren. Deshalb würde ich sagen, wenn, dann sollte man sich eher einen Smoothie statt einen Saft machen. Und da ist der Top-Tipp auf jeden Fall, Gemüse reinzupacken, weil dadurch wird die ganze Fructose nämlich ein bisschen anders im Körper und nicht so schnell aufgenommen, weil das ist ja der größte Faktor, dass das ja über die Leber abgebaut wird und diese nicht alkoholische Fettleber limmt ja immer mehr zu. Und ich kann da auf jeden Fall noch eine Anekdote aus meinem Leben erzählen, was jetzt Smoothies betrifft und Blutfettwerte. Denn ich hatte eine Zeit lang, als ich mich dann angefangen habe, damals vegan zu ernähren, da war gerade das, die ganzen Smoothies waren super beliebt und so Topquelle. Ich war dann noch so High-Carb-mäßig unterwegs und habe echt sehr viele getrunken. Also jeden Tag eigentlich, habe da zusätzlich noch, ja eigentlich nur Bananen gegessen in den Smoothies. Dann habe ich Gott sei Dank noch ein bisschen Haferflocken reingemacht und Kokosmehl, wegen Geschmack vor allem. Aber ich habe eben auch sehr viel Säfte getrunken. Und die Triglyceridwerte, also die Blutfettwerte, da war es eben so, also die sollten ja, glaube ich, unter 100 liegen, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe.
Ja, kommt ein bisschen aufs Labor an, aber genau, grundsätzlich drunter.
So ungefähr. Und meine waren halt bei knapp 300. Und ich dachte so, hey, ich bin 20, was zur Hölle? Wie
kann
das sein?
Und du bist schlank und du bist sportlich, genau. Und warst du damals auch schon vegan?
Genau, das war ja, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren.
Gibt's ja gar nicht.
Und ich war eben total in dieser Sportphase drin und dachte so, hä, was geht jetzt ab?
Wie
kann das denn sein?
Nee.
Und dann hatte ich damals aber noch nicht Ökotrophologie studiert und habe mich dann aber trotzdem weiter informiert. Und irgendwann kam ich dann auf die Info, dass Säfte gar nicht mal so gut sind. Habe das dann komplett gelassen von heute auf morgen und habe dann, ich glaube, 2-3 Monate später ungefähr nochmal ein Blutbild gemacht und da waren die Triglyceride bei 70.
Ja.
Und das ist so heftig, was das für Auswirkungen hatte. Deshalb, ich habe das am eigenen Leib schon erfahren können.
Und das war das Einzige, was du verändert hattest. Sorry, wenn ich da reinkritsche. Du hast nur die Säfte weggelassen. Alles andere hast du gleich gemacht wie
genau.
Vorher.
Ja.
Was
richtig.
Ein Unterschied im Blutwert. Ja. Das ist Wahnsinn.
Ja, absolut. Und dementsprechend, also das muss natürlich nicht passieren. Ich habe wirklich sehr viel schon davon getrunken. Also das ist natürlich auch ein Unterschied. Aber trotzdem ist es eben beim Saftfasten so, dass das etwas, also meiner Meinung nach wird das als viel zu gesund dargestellt, als es ist. Natürlich sind grüne Säfte in dem Fall auch nochmal besser als pure Fruchtsäfte. Das auf jeden Fall. Aber wenn man sowas macht, würde ich das empfehlen, selbst zu machen. Denn auch wenn die Säfte frisch sind, sind die ja trotzdem müssen ja haltbar gemacht werden mit bestimmten Zusatzstoffen, weil sonst sind die ja nur ein paar Tage haltbar. Sonst werden die ja schlecht und so. Und weil die ja oft dann auch noch verschickt werden oder man kauft sich im Supermarkt, dann müsste das ja auch nochmal gelagert werden. Also wenn man wirklich mal Saftfasten machen will, kann man das mal machen? Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es zerstört deine komplette Gesundheit. Vor allem, wenn man es mit Gemüsesäften macht, kann man mal machen. Ist nichts, was man braucht, um jetzt zu detoxen. Also das ist ja auch immer ja so ein großes Ding, ne, dass ich meinen Körper entgiften muss und deshalb muss ich jetzt hier eine Saftkur machen und führt sich dann am besten noch Fruchtsäfte hinzu, weil dann bewirkt man nämlich genau das Gegenteil. Dann überlastet man nämlich die Leber, eins unserer Hauptentgiftungsorgane. Und das ist auf jeden Fall kontraproduktiv. Von daher, Saftfasten würde ich als eher kritisch beurteilen. Es sei denn, man sagt jetzt, okay, ich trinke eher Gemüsesäfte. Dann kann man das ab und zu machen, wenn die frisch gepresst sind selber. Und Smoothies würde ich auch nur in Maßen konsumieren und da eben auch eine Gemüsequelle reinmachen. Und das ist so meine Positionierung bei dem Thema.
Ja, sehe ich identisch. Also, und der Smoothie ist ja ursprünglich total grün gewesen. Ne? Da kommt ja insbesondere grünes Blattgemüse rein und sowas. Das war die Ursprungsidee von einem Smoothie und das finde ich super. Aber als den Leuten nicht geschmeckt hat, kam dann immer mehr Obst rein und Banane und Apfel und Birne und alles, was lecker und süß ist und Mango, dann schmeckt es natürlich leckerer. Aber dann macht man sich eben die gesundheitlichen Effekte von dem grünen Blattgemüse kaputt, ad eins. Und zweitens hat man genau die Nachteile, die du gerade aufgezählt hast. Und es ist kein Fasten. Da bin ich ja sehr streng.
Werbung.
Weit verbreitete Ernährungsmythen, die oft mehr schaden als nutzen. Gefällt dir diese Folge? Leider ist es kein Mythos, sondern Fakt, dass du ab dem 30. Lebensjahr etwa dich mit deinem Muskelabbau beschäftigen musst. Denn der beginnt. Und ohne Training und ohne die richtige Ernährung kannst du bis ins hohe Alter knapp 50% deiner Muskelmasse verlieren. Die Folge: weniger Kraft, langsamere Fettverbrennung, höheres Sturzrisiko. Aber du kannst und solltest was dagegen tun. Krafttraining und Eiweiß, Protein. Protein ist der Schlüssel, um Muskeln zu erhalten und stark zu bleiben. Proteine sind unverzichtbare Bausteine für dein Gewebe, wie Muskeln, Haut, Organe, deine Enzyme, Hormone, Immunstoffe. Und im Gegensatz zu Fett und Kohlenhydraten kannst du Proteine nicht speichern. Und genau deswegen nehmen viele Menschen im Alltag nicht genügend Proteine zu sich. Und das hat dann genau die genannten Nachteile wie Muskelschwäche, Muskelabbau, schwächeres Immunsystem, sogar verzögerte Wundheilung, um nur einiges zu nennen. Und deswegen empfehle ich so oft cleane, vegane Proteinquellen. Und hier kommt Vitain ins Spiel. Mit Vitain habe ich nämlich ein Proteinpulver gefunden, das 100% natürlich ist und in Bio-Qualität verfügbar. Es ist vegan, frei von künstlichen Zusätzen, von Süßungsmitteln und Allergenen wie Laktose, Soja, Gluten und so weiter. Außerdem ist es nachhaltig verpackt, also frei von Plastik und Aluminium. Und wenn du also auf der Suche bist nach einem hochwertigen veganen Eiweiß, nach einer veganen Proteinquelle, dann bist du hier genau richtig. Denn das Proteinpulver von Vetain besteht aus biologischen Zutaten, ist soja- und glutenfrei und bietet ein hochwertiges Aminosäurenprofil, das dich optimal unterstützt. Entdecke die verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Vanille, Kakao oder Beere und überzeug dich von der hohen Qualität und vor allem dem natürlichen, cremigen Geschmack. Mit jedem Kauf tust du außerdem was Gutes für die Umwelt, denn Vetain pflanzt pro verkauftem Produkt 2 Mangroven in Madagaskar und sammelt Plastik aus den Ozeanen. Das finde ich als Taucher besonders gut. Ich liebe diese Eiweißpulver als Zwischenmahlzeit oder nach dem Sport oder in meinem Müsli oder zum Backen oder. Schau es dir doch mal an. Das Sortiment ist riesig. Und für meine Shotunity gibt es natürlich einen Rabattcode mit dem Code GESUNDHEIT10, also einfach das Wort GESUNDHEIT10. GESUNDHEIT10 kannst du nochmal 10% sparen. Alle Infos dazu findest du wie immer auch in meinen Shownotes. Werbung Ende.
Fasten heißt Abstand von Kalorienzufuhr. Also ein echtes, ehrliches Heilfasten, was mich als Ärztin ja am meisten interessiert. Heilfasten, weil man dann in die Autophagie kommt, der Körper repariert sich selbst. Das ist das, was die Leute als Detoxen bezeichnen. Es funktioniert wirklich, dass der Körper ganz viele Krankheiten heilen kann, wenn man wirklich ehrlich fastet. Aber eben nur, wenn man wirklich ehrlich fastet. Und wenn du aber 3-mal am Tag oder 5-mal am Tag einen Smoothie zu dir nimmst, der auch eben viel Zucker enthält, dann fastest du gar nicht. Du kommst ja gar nicht ins Fasten rein. Du nimmst ja eben die Zucker und Kohlenhydrate zu dir. Und dann ist es wahrscheinlich am Ende des Tages immer noch gesünder als Pizza, Pommes, Frittiertes und Cola und Schokolade. Ja, aber es ist nicht das, was es heißt. Es ist weder Detox, noch ist es Fasten.
Genau, und da finde ich auch zum Beispiel, ist es ja bei Heilfasten so, das kann ja auch gefährlich sein für manche Menschen. Also es gibt ja Personen, die zum Beispiel vom Gewicht her schon sehr stark an der Untergewichtsgrenze sind oder Schwangerschaft, Stillzeit sowieso oder wenn man bestimmte Krankheiten hat, sollte man ja nicht fasten. Und ich finde, da ist es immer ganz wichtig, gerade bei dem Heilfasten, dass man sich da Hilfe an die Seite nimmt von Fachkräften und das jetzt nicht einfach auf die leichte Schulter nimmt und sagt, oh, ich esse einfach mal nichts, weil da muss man den Körper ja auch drauf vorbereiten und danach wieder auf normale Nahrung umstellen und so. Also das ist gar nicht so einfach, wie vielleicht manche denken. Was ja auch zum Beispiel bei dem Buchinger Heilfasten ist, da ist ja dann quasi diese Gewöhnungsphase, ne, und diese Abgewöhnungsphase vom Fasten. Und da wird ja zum Beispiel auch empfohlen, stattdessen Tees zu trinken oder auch selbstgemachte Gemüsebrühe, um halt vor allem Elektrolythaushalt und sowas. Und da sich auf jeden Fall intensiv mit zu beschäftigen oder vielleicht sogar in so eine Heilfastenklinik zu gehen und das auch kontrolliert zu machen, vor allem wenn man bestimmte Erkrankungen hat. Das ist ganz wichtig nochmal.
Ich finde Heilfasten wahnsinnig gesund und super wichtig. Habe ich viele Podcast-Folgen zu gemacht. Ich selber mache das ja 2-mal im Jahr, seit ich 16 bin, immer. Und ich arbeite in der Regel auch völlig durch. Das merkt überhaupt keine Sau, dass ich gerade faste. Das fällt noch nicht mal meinen Mitarbeitern auf, obwohl die eng um mich rum sind den ganzen Tag. Aber du musst schon wissen, was du tust. Also du kannst dich ja auch nicht ohne Führerschein einfach in ein Auto setzen und mal gucken, was man mit diesen 2 oder 3 Pedalen im Fußraum macht, ja? Oder raten, welche Schilder was bedeuten. Und das ist beim Heilfasten genauso. Du musst wissen, was du tust. Und das eine ist zu wissen, wie man sich auch vernünftig dann in dieser Heilfastenzeit, will nicht sagen ernährt, aber eben auch genug Flüssigkeit und Nährstoffe zuführt. Aber viel wichtiger ist das Fastenbrechen. Das ist die wahre Kunst. Du kannst nicht mit Pommes und Burger dein Fasten brechen. Da isst man in der Regel am ersten Tag nur einen Apfel und du wirst den vielleicht gar nicht ganz schaffen, weil dein Magen geschrumpft ist. Also wisse, was du tust, nicht einfach da blindlings rein und eine tolle Methode kaputt machen, weil man einfach irgendwas gemacht hat ohne Kompetenz und ohne Führung. Also bitte mit Anleitung, genau. Du hattest eben die Fette nochmal reingebracht und wir hatten ja am Anfang auch versprochen, geht runter wie Öl, geht runter wie Butter. Ich glaube, genauso missverstanden wie Zucker und Obst mindestens ist Fett. Fett wird ja auch wahnsinnig gerne verteufelt oder es wird gehypt und am Ende weiß keiner mehr, ist jetzt Pflanzenöl gesund oder giftig und darf man jetzt Butter essen oder nicht. Und nimm uns bitte auch noch mit in die Öle und
gerne.
Fette.
Ja, sehr, sehr gerne. Also du hast ja gerade schon pflanzliche Fette angesprochen. Ich bin ja Fan von pflanzenbasierter Ernährung und das würde ich
Ich
auch
auch.
jedem Menschen empfehlen.
Immer.
Ich glaube nur, dass viele denken, sobald irgendwas pflanzlich ist, heißt das, dass es gesund ist, weil das ist es nicht. Und
Kokain ist auch
deswegen,
pflanzlich.
ja, zum Beispiel. Und da ist halt das große Problem, dass man hier unterscheiden muss bei den Ölen. Und natürlich gibt es Pflanzenöle, die enorm gesund sind, aber es gibt eben auch Pflanzenöle, die schlecht sind und die ungesund sind, vor allem in Mengen, in denen die in der Regel konsumiert werden. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel Olivenöl anschauen, gibt es da auch krasse Unterschiede. Es gibt ja dieses krass verarbeitete Olivenöl, mit dem man auch ganz easy anbraten kann, wo gar keine Probleme entstehen. Und dann gibt es eben dieses native, extra native Olivenöl beispielsweise, das ja komplett kalt gepresst ist. Das heißt, da sind wirklich noch alle wichtigen sekundären Pflanzenstoffe auch drin, die super wichtig sind. Gesunde Fettsäuren sind da drin, Polyphenole und so. Und das ist das, was wir eben aus dem Olivenöl wollen. Und das ist dann aber auch nicht zum Anbraten geeignet. Also kalt gepresste Öle sollte man möglichst nicht zum Anbraten verwenden. Es gibt ja zum Beispiel auch Leinöl, das ist ja auch kalt gepresst. Das ist ein sehr gesundes Öl, vor allem viele Omega-3-Fettsäuren, die wir ja brauchen. Und wenn wir jetzt aber in Richtung typische Bratöle gehen, wie Maiskeimöl, Sonnenblumenöl, dann haben wir da sehr, sehr viele Omega-6-Fettsäuren. Und das Verhältnis ist ja angsteinflößend eigentlich in Deutschland. Also normalerweise sollte das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren 1 zu 5 liegen. Und hier ist es aber fast schon 20, also 1 zu 20. Und das ist viel zu viel, also wirklich viel zu viel. Und das müssen wir ändern. Und wenn wir zum Beispiel dann auf so Öle wie Sonnenblumenöl, auch wenn es pflanzlich ist, verzichten, dann haben wir da auf jeden Fall schon einiges für ein besseres Verhältnis getan. Wenn wir dann zum Beispiel Leinöl nutzen für beispielsweise Dressings oder um nachträglich auf die Gerichte zu geben und jetzt nicht damit anzubraten, ist das auf jeden Fall was sehr Gutes. Und hier haben wir eben auch die ungesättigten Fettsäuren und die gesättigten Fette. Und die ungesättigten sind eben genau die, die wir wollen. Das sind zum Beispiel auch in vielen Nüssen und Samen enthalten. Und das sollten wir viel mehr nutzen. Zum Beispiel kann man ja auch Nussmus nutzen als Fettquelle. Funktioniert auch wunderbar. Und ich glaube auch, dass viele zum Beispiel sagen, ja, ich nutze lieber Sonnenblumenöl als Butter. Das ist ja auch, oder Margarine besser als Butter, das
Ui.
ist ja auch immer so ein bisschen kritisch, ne, weil viele dann denken, ja, ist pflanzlich, Butter ist aus Kühen, also tierisch und
Kuhmilch.
so, das ist ungesund. Vielleicht kannst du da auch noch mal was dazu sagen, du hörst es bestimmt auch öfter, ne, mit der Butter, dass das ganz, ganz schrecklich ist.
Frau Doktor, ich ernähre mich super gesund. Ich trinke jeden Tag 1 Liter Milch und esse nur Margarine. Dann
Genau.
denke ich immer, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann jetzt leider nicht loben. Beides halte ich für eher gesundheitsschädlich als gesundheitsfördernd.
Ja, das ist so eigentlich grob zusammengefasst das Thema Fette. Man sollte auf jeden Fall eher in Richtung ganze Fette, das ist genau das gleiche wie bei der Thematik mit Obst, ne? Also man soll eher auf Nüsse und Samen gehen im Ganzen. Und man kann aber auch sowas wie Leinöl verwenden. Man kann auch beispielsweise Rapsöl eher verwenden. Bei Olivenöl auf jeden Fall am besten kalt gepresstes, nicht raffiniertes, extra virgin. Also es ist eigentlich so die Crème de la Crème. Und da ist zum Beispiel auch ein Indikator, wie viele sekundäre Pflanzenstoffe enthalten sind, wie bitter das Olivenöl ist. Weil je bitterer, desto mehr sind enthalten. Wenn das jetzt schon fast süßlich schmeckt, dann kann man sich relativ sicher sein, dass da nicht mehr viel Sinnvolles enthalten ist, was wir von Olivenöl gerne hätten.
Sehr gut. Und sag noch mal, welche zwei, drei Öle sollte ich eher nicht kaufen?
Maiskammöl, Sonnenblumenöl und Palmöl, die
Sehe ich
würde ich
genauso.
komplett vermeiden.
Ja, perfekt. Und was sind deine drei Lieblingsöle? Welche nimmst du am liebsten?
Also ich habe auf jeden Fall ein sehr geiles Olivenöl. Also es ist super lecker. Dann
Kalt
habe ich,
gepresst, ne?
genau, sowieso. Dann, da gebe ich auch lieber ein paar Euro mehr aus. Also da habe ich dann lieber eine kleine Ölmanufaktur, die auch wirklich da super viel Wert auf Qualität legt. Dann kostet es halt mal 15 Euro, aber das ist mir das Ganze einfach wert. Ich nutze eh nicht so extrem viel Öl, von daher hält das auch. Ich habe immer Leinöl zu Hause, das nutze ich auch sehr gerne. Ich nutze zum Beispiel eher Rapsöl zum Anbraten. Und ansonsten habe ich, was habe ich noch?
Ich habe
Sesamöl habe ich manchmal. Kokosöl sowieso. Das verwende ich aber nicht so oft. Kokosöl. Aber ja, das sind so die, die bei mir in der Küche rumstehen.
Ja, same. Bei mir auch. Genau, habe ich auch. Witzig. Guck mal, wir haben uns vorher darüber nicht abgesprochen. Habe ich die gleichen. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit, du hast nämlich von Nüssen gesprochen. Also Nussmus, finde ich, ist übrigens auch ein Gamechanger. Ich kannte die früher gar nicht, die Nussmusse. Mm. Und es gibt wirklich ganz tolle, sehr leckere Nussmusarten aus Cashew, aus Pistazie, aus Erdnuss, aus. Der normale Mensch kennt ja nur diese Erdnussbutter. Und da ist wieder Vorsicht, da musst du genau hinschauen, was das für eine Herstellung ist, weil in dieser klassischen Erdnussbutter, gerade wenn es so günstige Produkte sind, ist oft eben auch sehr viel Chemie wieder enthalten und macht damit die Vorteile der Erdnuss kaputt. Ich habe ja eine Podcast-Folge gemacht über die Erdnuss selber, die ein toller Lieferant ist von guten Fetten. Eine ganz große Menge wissenschaftlicher Studien belegt, dass eine tägliche Menge von 30 bis 50 Gramm Erdnüssen wirklich signifikant das Herz-Kreislauf-System schützen kann. Also Herzinfarkt, Bluthochdruck und diese Erkrankungen im Risiko signifikant senken kann. Einfach nur 30 Gramm, also die Studien schwanken, aber 30 bis 50 Gramm ist in der Regel die Empfehlung, Erdnüsse am Tag. Ich spreche jetzt aber von rohen Erdnüssen. Nicht gesalzen, nicht geröstet, nicht in Schokolade eingepackt, sondern wirklich am besten bio. Das ist eine Handvoll Erdnüsse. Mhm. Und daraufhin hat Sandra geschrieben, und damit kommen wir zu einem
Rezidiv.
Rezidiv ist etwas in der Medizin, das wiederkommt. Und wenn ihr Fragen habt zu einer Folge, die ich einmal gehalten habe, dann nenne ich das Rezidiv. Denn Sandra möchte wissen, können die Erdnüsse die Bildung von Nierensteinen nicht begünstigen? So wurde es nämlich meinem Papa erzählt. Mein Papa hat aber auch Herz-Kreislauf-Risiken, also Erdnüsse ja oder nein. Was stimmt denn jetzt? Ja, liebe Sandra, da kann die Laura mit Sicherheit drauf antworten und ich kann dann vielleicht auch noch was ergänzen. Erdnüsse ja oder nein, wenn man Nierensteine hat?
Kann ich gerne darauf antworten. Ich würde nur gern zu den Erdnüssen, auch wenn du da eine Episode schon drüber gemacht hast, einfach hier so für den Kontext noch kurz was sagen.
Gerne, super.
Und zwar, weil du ja eben schon angesprochen hast, ne, also Erdnussbutter. Ich finde, da kann man sich das eigentlich relativ gut merken. Erdnussmus besteht rein aus Erdnüssen. Also immer Nussmuse, die bestehen rein aus der Nuss in dem Fall. Und Butter heißt immer, dass entweder Zucker und oder auch noch Salz hinzugefügt wurde oder meistens auch noch ungesunde Öle, wie zum Beispiel Palmöl. Hm. Und das ist was, das sollte man auf jeden Fall meiden. Da bin ich bei dir. Nussmuse kann man unbedenklich auf jeden Fall essen. Und bei Erdnüssen ist es ja auch so, dass die neben den gesunden Fetten eben auch Proteine enthalten. Also das ist ganz witzig, weil viele denken bei Erdnüsse direkt an Fett, aber die haben auch tatsächlich ziemlich viel Protein. Also kann man das auch noch als Proteinquelle auf jeden Fall nutzen. Das kurz zur Ergänzung. Und
super.
Jetzt zu der Frage bei Nierensteinen. Ja, es kann problematisch sein, wenn das jetzt beispielsweise sogenannte Calcium-Oxalat-Steine sind. Das ist eine der häufigsten Formen von Nierensteinen. Es muss nicht die Nierensteinform sein. Aber bei Calcium-Oxalat-Steinen ist eben, ja, wenn man sehr viele Erdnüsse isst, ich rede jetzt nicht von 3-4 Erdnüssen am Tag, sondern wirklich von vielen Erdnüssen, hat man da eben gegebenenfalls einen relativ hohen Oxalatgehalt, den man zu sich nimmt. Das in Kombination mit Calcium zum Beispiel in den Nieren unlösliche Kristalle bilden kann. Und da diese nicht löslich sind, kann die sich eben ansammeln. Und das kann dann zumindest mal vielleicht eine Vorstufe von Nierensteinen begünstigen. Und dann kommt auch noch dazu, und da sind wir bei dem Proteingehalt, dass wenn man zum Beispiel Calcium-Oxalatsteine hat und sehr viel Eiweiß isst oder auch sehr viel Purin nennt sich das, dann kann das den Harnsäurewert erhöhen und das kann dann zum Beispiel das Risiko für Harnsäuresteine steigern.
Mhm.
Und dann haben wir eben auch noch diesen ganz wichtigen Faktor, den man nicht vernachlässigen darf, und zwar den Verarbeitungsgrad und wie viel Salz zum Beispiel drin ist, weil gesalzene Erdnüsse können auch noch den Natriumspiegel erhöhen. Und das wiederum kann dann die Calciumausscheidung im Urin erhöhen und fördern. Und das ist nämlich dann auch ein weiterer Risikofaktor für Steinbildung. Also müssen wir zusammenfassen, wir haben zum einen, wenn jemand sehr viel Eiweiß isst, wozu Erdnüsse theoretisch beitragen können, hatten wir das Harnsäureproblem. Wir haben gegebenenfalls das Oxalatgehaltproblem bei Erdnüssen, weil diese unlöslichen Kristalle sich bilden können, also die Vorstufe von Nierensteinen. Und ganz wichtig auch, wie hoch ist der Salzgehalt? Wie sind die Erdnüsse verarbeitet? Ist da noch Zucker drin enthalten? Oder sind das einfach Erdnüsse? Ich würde auch hier an dieser Stelle Erdnüsse nicht per se verteufeln. Es ist trotzdem Lebensmittel, wenn man Nierensteine hat, bei dem man aufpassen sollte.
Ja, hier geht es um Wissen, um Bewusstsein. Genau, deswegen machen wir diesen Podcast, so wie Sandra nämlich jetzt verunsichert war. Erdnüsse sind grundsätzlich gesund. Die Dosis macht das Gift. Also und diese Empfehlung, die aus allen Studien kommt, ist ja so 30 bis 50 Gramm Erdnüsse am Tag. Also eine Handvoll am Tag. Ich drösel mal rückwärts auf, was du gesagt hast, Laura. Als erstes bitte rohe Erdnüsse, unbehandelt, am besten bio. Nicht gesalzen, nicht weiterverarbeitet. Dann hast du schon mal das Salzproblem nicht und das Zuckerproblem nicht, das wir ganz am Anfang der Folge schon gesagt haben. Und dann zweitens, die Dosis macht das Gift. Bleib bei diesen 30 bis 50 Gramm am Tag. Das ist wissenschaftlich völlig valide nachgewiesen, dass es einen hohen protektiven Faktor hat, also wirklich gesundheitliche Vorteile dir bringen kann. Und 100 Gramm Erdnüsse haben im Schnitt etwa 70 Milligramm Oxalat. Das ist also völlig unbedenklich. Hier hast du kein Nierensteinrisiko, überhaupt kein erhöhtes Nierensteinrisiko bei Oxalatsteinen, aber kriegst die Vorteile aufs Herz-Kreislauf-System. Wenn du natürlich dann jeden Tag 500 Gramm isst oder mehr, machst du dir das alles wieder kaputt. Und was Laura auch gesagt hat, ist das Calcium. Also wichtig, wenn du zu Oxalatsteinen neigst, nimm calciumreiche Lebensmittel zu dir. Das sind die sogenannten protektiven Lebensmittel bei Nierensteinen. Also die schützen dich vor Nierensteinen aus Oxalat, wenn du calciumreich zum Beispiel Zitrusfrüchte und sowas zu dir nimmst. Wenn du diese Sachen beachtest, also bleib bei einer vernünftigen Dosis, bleib bei Bio und Roh und achte außerdem auf dein Calcium, dann kannst du dir alle Vorteile der Erdnuss sichern, ohne irgendwelche Nachteile zu haben von der Erdnuss. Und Oxalat ist übrigens nicht nur in Erdnüssen, auch Rhabarber, Spargel, Spinat, schwarzer Tee, Kakao, Schokolade ist auch überall Oxalat enthalten. Also neigst du zu Oxalatsteinen, kenne die Lebensmittel und wisse vor allem, wo dein Calcium drin ist und welche Dosierungen für dich sinnvoll sind. Das ärgert mich immer so, wenn man etwas verteufelt. Es gibt nicht gut und schlecht so stark in der Ernährung, sondern schau halt genau hin, was für dich passt und welche Dosis richtig ist. Übrigens, ich würde als erstes Wurst und Fleisch reduzieren, wenn ich Oxalatsteine hätte. Ne? Das wäre genau das Erste. Der hat nämlich noch ganz viele andere Nachteile und macht eben auch Nierensteine. Also lass erstmal die Wurst weg.
Genau, da sind wir vor allem bei Purin nochmal.
Ja, genau. Lass die Sau raus. Also lass das Schwein weg. Verstehst du?
Ja.
Ja, okay, vielen Dank. Das war ja schon mal richtig Deep Dive. Ich danke dir. Ich hoffe, ihr entfolgt jetzt 2, 3 super Gesundheitsexperten, die nicht im Ansatz so viel Wissen haben wie Laura. Und nichtsdestotrotz kommen wir zu eurer Geliebten.
Hausaufgaben.
Und die kommt heute von Laura, nicht von mir.
Ja, gerne. Also meine Hausaufgabe für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ist, eine Woche wirklich mal drauf zu achten. Wenn man jetzt zum Beispiel Lust auf einen Smoothie hat oder auf einen Saft, dann lieber wieder zurückzugehen in die Obst- und Gemüseabteilung und sich das, was in diesem Smoothie drinsteckt, gerne als ganzes Obst mitnehmen und da sich daheim dann mal hinzusetzen, das zu schneiden und das wirklich auch mal richtig genießen zu können, kauen zu können und nicht einfach runterzuschlucken.
Ach, das finde ich super mit dem Obst und Gemüse. Mega. Also Leute, eine Woche lang bis nächste Woche Mittwoch, morgen um 5. geht's rund. Kein Smoothie, sondern macht's wirklich stattdessen, holt euch die ganze Frucht, das ganze Gemüse und ihr werdet sehen, es bleibt dabei. Ihr werdet viel länger satt sein und habt jede Menge gesundheitliche Vorteile davon. Laura, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich liebe das, wie gut und einfach du das erklärst und wie spannend du das auf den Punkt bringen kannst, obwohl es ja eigentlich dröge Wissenschaft ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Input. Das hat mir irre gut gefallen. Und wenn es euch gut gefallen hat, schreibt uns, schreibt mir in die Kommentare oder auf Instagram oder eine E-Mail oder direkt an Laura, wie ihr wollt. Dann machen wir nämlich noch mehr Folgen zusammen. Eine Folge machen wir auf jeden Fall. Direkt morgen kommt sie in Lauras Podcast. Satte Sache erscheint also morgen am Donnerstag, den 13.03. Da haben wir noch mehr Überraschungen für euch.
Und genau.
Jetzt, Laura?
Ich wollte mich einfach bedanken. Ich fand es auch sehr toll. Mich freut es sehr, dass dir die Episode auch gefallen hat. Ich hoffe, dass super Mega. Viel Mehrwert für alle dabei war und ja, freue mich auf jeden Fall auch auf die Episode, die wir jetzt noch für meinen Podcast aufnehmen. Und das kann ich auch empfehlen, da reinzuhören, weil da gibt's noch viel, viel mehr Ernährungsmythen, die wir da mal auseinandernehmen und uns angucken. Stimmt das denn alles so, wie das da erzählt wird?
Ja, also Satte Sache heißt der Podcast, unbedingt reinhören. Da ist satte Infos und mach dich auch satt, wenn du das beachtest. Und Laura, ich möchte schließen mit deiner Herzensbotschaft für meine Hörerinnen und Hörer. Was gibst du uns noch mit auf den Weg?
Ich würde gerne vieles mit auf den Weg geben, aber ich glaube, das Wichtigste, was ich in den, ja, über 30 Jahren, die ich jetzt schon auf dieser Welt sein darf, gelernt habe, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, auf den Körper zu hören, auf die Signale, die er dir gibt und nicht hinwegzugehen und zu denken, ja komm, lass mich jetzt in Ruhe, ich muss jetzt hier arbeiten, ich muss leisten, leisten, leisten. Und dann irgendwann kommt der Crash und dein Körper denkt sich so, ja, vielen Dank, jetzt hast du Pech, du hast nämlich nicht auf mich gehört und jetzt bist du quasi hier, ne, derjenige, der leiden muss, du hast mich die ganze Zeit nicht beachtet. Und deshalb finde ich es enorm wichtig, auf Körpersignale zu hören und sie nicht zu übergehen und das einfach für die gesamte Gesundheit, für das Leben mitzunehmen. Das muss jetzt nicht nur sein, habe ich denn gerade Hunger, weil es mir emotional schlecht geht oder weil ich wirklich hungrig bin, weil mein Magen gerade Nachschub braucht, sondern das ist auch einfach Bewusstsein für ja, das, die Gefühle, die man hat außerhalb von Hunger, sei es jetzt unterschiedliche Emotionen oder möchte ich gerade wirklich das machen, was ich zugesagt habe oder ist mir das gerade zu viel, da einfach, ja, bei sich zu bleiben, auf den Körper und auf die Bedürfnisse zu hören.
Das finde ich super, weil dein Körper nämlich dein bester Freund ist, dein Best Buddy, wie ich immer sage. Hör auf deinen Körper und lerne ihn auch übersetzen, weil manchmal, wenn er sagt, ich brauche jetzt diesen Schokoriegel, ist das nur einfach falsch übersetzt. Vielleicht hast du einfach Durst oder brauchst Magnesium oder was anderes, aber hör auf deinen Körper. Das hast du schön gesagt, Laura. Sehr, sehr schön. Also ganz herzlichen Dank, dass du da warst und für deine ganzen wichtigen und verständlichen Tipps. Dankeschön. Liebe Leute, wir hören uns hoffentlich morgen in Lauras Podcast und denkt an die Hausaufgaben und nächste Woche Mittwoch heißt es wieder, sei bewusst, sei mindful, geh in die Obst- und Gemüseabteilung. Ich wünsche dir noch einen gesunden, grünen, leckeren, energievollen und glücklichen Tag. Bis nächste Woche, deine Cordelia
und deine Laura.
Ciao.